Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallihallo, ich bin der Sven und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Best-of-Cinema-Reihe beim Telestammtisch, dieses Mal mit Lola Rent. Doch bevor wir losspringen, egal wo, wie, wann ihr uns hört, ob auf Spotify, YouTube, www.tele-stammtisch.de, liked, kommentiert, teilt und so weiter und so fort, das kostet euch nur einen kleinen Moment eurer Zeit. Uns würde es sehr helfen. Kommt auf den Discord-Server, da könnt ihr mitdiskutieren, mit dumm babbeln, da ist alles drin. Jede Menge Spaß garantiert. Vielen herzlichen Dank im Voraus. So, Lola Rent kommt am 2.6. wieder in die Kinos. Wo? Schaut auf www.bestofcinema.de vorbei. Das 4K-Mediabook erscheint am 4.6. So, bevor wir wirklich loslegen, eine Spoilerwarnung. Wir werden hier gnadenlos alles erzählen, was es in dem Film Besonderes gibt. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, geht erst ins Kino oder schaut ihn euch an und hört dann den Podcast, um euch den Spaß nicht zu verderben. Aber jetzt erstmal der Augenblick, in dem ich die Gäste vorstelle, und zwar Hallihallo Schlogger.
Hallo lieber Sven.
Schön, dich hier zu haben. Und hallo Johannes.
Moin, moin.
So, sehr schön. Da haben wir es alle rechtzeitig geschafft. Und dann kommen wir auch gleich zur allerersten Frage. Wie geht's euch?
Ei, super.
Sehr schön.
Traumhaft. Wir sind, glaube ich, hoffentlich alle nicht so gestresst wie Lola im Film.
Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wie steht ihr zum deutschen Film so im Allgemeinen?
Wie wir zum deutschen Film im Allgemeinen stehen?
Ja, schaut ihr gern deutsche Filme? Sagt ihr auch, nee, lass ich aus? Oder pickt ihr euch dann nur die Kirschen heraus?
Ich fange mal an einfach. Nee, ich habe nichts gegen den deutschen Film. Da gibt es sehr viele gute. Vor allem fallen mir jetzt ein paar ältere ein. Klassiker, keine Ahnung. Absolute Giganten, Der bewegte Mann, Knocking on Heaven's Door, irgendwie so ein Quatsch. Und ich muss auch sagen, nachdem ich Lola Rent jetzt nochmal geguckt hatte für unsere Besprechung, hatte ich so Bock auf deutsche Filme, dass wir direkt danach noch Kurz und Schmerzlos von Fatih Akin geguckt haben, also sein Langspieldebüt, und wollten hinten dran noch Sonne und Beton gucken, also einen moderneren Film, auch deutsch, der ja auch sehr gut sein soll, den ich noch nicht gesehen habe, haben den aber nirgends zum Leihen gefunden und waren dann zu geizig, 5 € auszugeben. Also haben ihn nicht nirgends inklusive gefunden, weil Lola Rent, die gibt's ja gerade bei Netflix noch zum Zeitpunkt der Aufnahme, und Kurz und Schmerzlos konnte man für ein paar Euro auf YouTube ausleihen zum Gucken.
Ja, auf also, ARD läuft da auch noch.
Ach Mist, okay.
Ja, doch.
Ja, aber dann zu deiner Frage. Also ich habe nichts gegen das deutsche Kino. Ich verstehe, dass man manchmal, vor allem als Deutschsprachiger, dass einem dieses gestellste Reden nervt, weil es halt so Theatersprech ist. Aber ich wage zu behaupten, wenn wir alle Englisch-Native-Speaker wären, dann würde uns das auch bei manchen englischsprachigen Filmen nerven. Von daher bin ich erstmal dem deutschen Film gegenüber offen.
Aber interessant, ne? Du hast die Filme, die du genannt hast, bis auf die neueren Sachen, sind alles so Ende 90er.
Ja, da ist, also es gibt auch viele aktuelle, also oder aktuellere. Ich musste auch an 25 Stundenkilometer denken, der mir eingefallen ist mit Bjarne Madel, oder generell die Filme mit dem Bjarne sind ja ganz gut, oder die Serien wie Tatortreiniger, ist ja auch nicht das Modernste. Aber Sonne und Beton zum Beispiel ist ja sehr gut und der ist ja von letztem Jahr.
Johannes, schieß los.
Ich würde sagen ambivalent. Also ich habe immer das Gefühl, dass, ich glaube, dass das populäre deutsche Kino wird ein bisschen, ja, kommt nicht so gut an wegen der üblichen Verdächtigen, und die Filme sehen dann immer relativ gleich aus. Aber es gibt ja den deutschen Film so nicht. Also es gibt ja auch ganz viele tolle deutsche Filme, auch aus den letzten Jahren. Mhm. Also keine Ahnung, wenn ich allein an dieses Jahr denke, Köln 75 fand ich zum Beispiel richtig gut, oder auch September 5. Gut, auch internationale Koproduktion, aber der war auch super gut. Auch in den letzten Jahren gab es immer wieder tolle deutsche Filme, die dann aber irgendwie scheinbar so kleinere deutsche Filme sind. Was halt schade ist, dass so, was so Genre angeht, also Action, Horror, Thriller, hier, ja, das doch eher weniger passiert, und wenn, dann mit, ja, durchwachsenem Erfolg, sagen wir mal so.
hier, dieses Jahr ist doch auch Was Marielle Weiß, oder? Den habe ich auch nicht gesehen, aber da klang die Prämisse auch total witzig, also oder kreativ, dass ich den auch gerne angucken wollen würde. Also da geht es ja um eine Frau, die irgendwie eine Ohrfeige kriegt und dann kann sie alles sehen, was ihre Eltern denken oder so. Also das klingt auch sehr spannend. Oder letztes Jahr Alle, die du bist, ist ein Liebesdrama aus dem Ruhrpott und da geht es darum, dass ein Mann in einer Beziehung, der wird immer in unterschiedlichen Figuren dargestellt. Also erstmal der Mann, der ist und manchmal sieht man ihn als Stier, manchmal als kleines Kind, manchmal als alte Frau und das vierte habe ich vergessen, weil es so darstellt, seine unterschiedlichen Stimmungen und Charakteristika, die er halt hat. Und das war auch ein sehr guter Film, fand ich.
Ja, da gibt's ja einiges. Was Marielle Weiß, habe ich zusammen mit den Lieder besprochen. Könnt ihr reinhören.
Und war der gut oder nicht?
Ist auf jeden Fall ein interessanter Film.
Okay.
Okay, dann muss ich mich outen. Ich bin ein absoluter... Nein, ich bin kein Fan des deutschen Films. Mittlerweile, es hat sich gebessert. Aber wenn ich so sehe, oh, kommt aus Deutschland, dann ja rauscht das Interesse ja wirklich so ein bisschen auch den Bach runter. Mir geht dieser... Es ist besser geworden, aber dieser erhobene Zeigefinger. Und am Schluss muss man noch eine Botschaft mitgeben. Und ach Gott, und da müsst ihr aufpassen. Und es geht mir so auf die Nerven, weil das einfach viel kaputt macht. Ist es deutlich besser geworden, um Gottes Willen. Und gerade so im Serienbereich, finde ich, hat Deutschland ordentlich zugelegt. Jetzt nicht nur vier Blocks, auch hier diese Krug-Sache zum Beispiel. Oder der Pass. Oder... ja, auf Disney, dieses Sam, ach Gott, ging es auch so autobiografisch Serie gewesen, die war auch sehr gut. Also ich finde, da machen sie schon ordentlich, geben sie so schon ordentlich Gas, aber so mit Filmen muss ich mich echt anfreunden. Also, und da habe ich immer so dieses, ach Gott, hoffentlich kommt jetzt nicht leider erhobene Zeigefinger und sagt, du hast zwar gelacht, aber eigentlich ist das böse.
Kommen wir doch auf Tom Tykwer zu sprechen heute dann.
Den wollte ich eigentlich außen vor lassen. Wir gucken mal, wie es...
Weil der neueste von ihm, Licht hieß der, oder? Der soll ja auch... Das soll, glaube ich... Ich habe den auch nicht gesehen, aber der klingt genauso, wie du es befürchtest, Sven. Hast du den gesehen, Johannes? Licht oder so?
Nee, aber der Trailer, der sah so toll aus. Auch wenn ich kann Lars Eidinger aktuell überhaupt nicht sehen. Der geht mir irgendwie immer auf den Sack. Auch wenn er in Sterben letztes Jahr relativ gut war. Mhm. Und ich hatte nach dem Trailer Bock... Aber dann kamen die Kritiken und dann habe ich ihn doch nicht im Kino geguckt.
Okay. Okay, sorry Sven, hab dich unterbrochen.
Alles gut. Okay, dann konzentrieren wir uns mal ein bisschen auf Lola. Wart ihr damals im Kino oder habt ihr den Hype mitbekommen? Johannes wahrscheinlich eher nett, oder?
Ich bin 92er Jahrgang.
okay.
Also da war ich 6 Jahre alt, als der Film. Nee, da war ich sogar 5. Da war ich 5 Jahre alt, als er in die Kinos kommt. Dementsprechend war ich nicht im Kino und es war einer dieser Filme. Es ist ganz schön, dass jetzt dieser Podcast quasi zustande gekommen ist. Es gibt ja, glaube ich, bei uns allen so viele Klassiker oder Filme, wo man immer sagt, ja, irgendwann musst du die mal gucken und meistens wird dieses irgendwann ja nie der Fall sein und meistens braucht man dann irgendeinen Anreiz, das zu tun. Und das war dann jetzt der Podcast. Das heißt, das hier ist jetzt auch meine Erstsichtung von Lola Wendt.
Was? Okay, geil. Da bin ich gespannt. Sehr gespannt. Cool. Ja, ich habe den auch nicht im Kino gesehen. Da war ich 11, müsste ich dann gewesen sein. Hab ihn aber, sobald es ging, nachgeholt. Ich weiß auch noch, dass ich hatte natürlich auch rote Haare als Teenager und auch durch den Film Lola Rent, glaube ich, angeregt. Ich hatte original ihre Frisur und ihre Haare, Haarlänge und Haarfarbe dann tatsächlich. Das war aber cool, weil mein Freund damals hatte dann blaue Haare und dann sahen wir halt cool aus zusammen. Wie man halt als Teenie ist, man denkt, man ist der Coolste. Aber auf jeden Fall durch Lola Rent auch angeregt, die Haarfarbe.
Okay. Okay. Ja, also ich war 98, war ich 20. Und ja, ich war im Kino, das war aber auch nur Zufall. Das war tatsächlich bei uns in dem Kino, das gerade mal 5 Minuten Fußmarsch entfernt war, haben die also dann diese, ja, auch diese Sneaks gezeigt und da haben die den präsentiert und es war so, ich wollte aufstehen und gehen. Ich gebe es offen zu, ich war kurz davor und dachte, ach komm, scheiß drauf, der geht, glaube ich, nur 80 Minuten, bleibst du sitzen. Und ja, den Hype, der dann daraus entstand, gerade auch so um die beiden Schauspieler, Schauspielerinnen, also Franka Potente, die damit ja ihren internationalen Durchbruch gehabt hat und Moritz Bleibtreu, das müsste dann so ungefähr die zweite größere Rolle gewesen sein. Die beiden wurden ja auch ordentlich gehypt und ja, ich war dann, glaube ich, sogar nochmal drin, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber wer von euch beiden möchte denn eine kurze und knackige Inhaltsangabe wiedergeben?
Kann ich machen dann.
Schieß los.
Also Lola rennt, geht offensichtlich um Lola, die ganz viel rennen muss. Warum muss sie so viel rennen? Sie kriegt einen Anruf von ihrem Freund Manni, der ihr sagt, ich hab da was verkackt. Ich habe 100.000 Mark verloren und der Gangsterboss, für den ich das eben besorgen sollte, der wird mich in 20 Minuten umbringen, wenn ich nicht 100.000 Euro in Bar habe. Und Lola hat dann eben 20 Minuten Zeit, um zu ihm zu rennen und auf dem Weg auch irgendwie an 100.000 Mark zu kommen. Und das Coole an dem Film ist, dass er diese Geschichte dreimal erzählt. Und zwar mit so einem ganz kleinen Schmetterlingseffekt. Also wir haben jetzt die drei Storys. In der ersten sehen wir, was dann passiert. In der zweiten wird sie eine halbe Sekunde oder eine Sekunde aufgehalten und deswegen verzögert sich alles so ein bisschen. Und in der dritten ist sie eine halbe oder Sekunde dann schneller und deswegen passieren alle Dinge ein bisschen eher. Und diese paar Sekunden verändern immer die Geschichte und dadurch sehen wir, wie dann alles sich unterschiedlich entwickelt.
Prima. Vielen Dank. Fangen wir direkt mit der Titelsequenz an. Das war auch der Grund, warum ich dann sitzen geblieben bin. Wie fandet ihr den Anfang? Weil es ist ja jetzt nicht direkt irgendwie eine leichte Musik, die dich dann so locker flockig in die Handlung bringt, sondern es geht direkt los. Fangen wir doch mit Johannes an.
Ja, ich meine, das passt auf jeden Fall zum Tempo des Films, ne? Der Film ballert irgendwie gut durch und die Mucke passt dazu. Ich finde, man merkt auf jeden Fall, ich bin ja mal gespannt, das könnt ihr dann ja so ein bisschen einordnen, wie es damals gewirkt hat. Ich kann ja jetzt nur sagen, wie es jetzt 2025 gewirkt hat. Und man kann ja sagen, visuell ist da einiges so ein bisschen in die Jahre gekommen, ne?
Boah.
Sprichst du über das Intro dann auch?
Ja.
Ah, das ist doch so schön so Indie animiert. Also es ist ja 2D animiert, gezeichnet, aber so ein bisschen rotzig. Der Film spielt ja auch in Berlin und ich finde, das passt da so dazu. Das ist so ein bisschen, das ist nicht, das sind halt, also ich wurde auch gefragt, und wie gefällt dir das Intro, der Stil? Habe ich gesagt, ja, so schön ist der nicht, aber ich gucke mir das an. Also ich kann das gut lesen, weil du hast eine ganz klare Kolorierung, nicht zu viele Schatten, nämlich gar keine, einfach jede Farbe, jede Fläche hat ihre Farbe. Und es ist halt so hingekrakelt, so wie ich mir auch manchen Berliner Indie-Comic vorstellen würde. Ich meine, die gehen noch extremer, aber hier hat sich so ein bisschen daran orientiert. Also mir gefällt das.
Ja, ich muss auch, also es war tatsächlich so, dass ich den seit damals auch nie wieder gesehen habe. Und ich saß heute da und hab wirklich gemerkt, wie eine gewisse, schon in der Titelsequenz, einfach der Techno-Sound im Hintergrund und du hörst immer dieses Ticken der Uhr. Das ist wie so ein, ja, wie so ein Sprinter, der auf den erlösenden Startschuss wartet. Also in mir hat sich da schon ein bisschen was zusammengekrampft und gesagt, auf geht's, hopp, 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 und jetzt geht's gleich los. Und es war wirklich eine gewisse Anspannung da und das hat mir schon direkt gut gefallen. Vom animierten Stil her war das damals halt auch, das hast du noch nie gesehen in einem deutschen Film. Also mir wird keiner einfallen. Aber ich kenne ja auch nicht viel. Sonst ist es halt auch dieses Voice-Over von Hans Pötzsch, der Märchenonkel der Nation war, der hat ja 100.000 Kassetten damals besprochen und da hat man sich direkt, also habe ich mich dann direkt wohlgefühlt und dachte, okay, gut, du musst dich einfach drauf einlassen, jetzt mach mal die Augen auf und dann guck mal, was passiert. Aber die Titelsequenz hat mir auch heute noch sehr gut gefallen und ich finde jetzt nicht, dass die groß in die Jahre gekommen ist.
Ich meine, also ne, Armin Rohde schießt da diesen Fußball gegen die Kamera und auch diese verwischenden Bilder und dann muss ich, aber ich meine, es ist ja auch nur eine Kleinigkeit, ne? Und dass dann alle Lola rennt, sich hinstellen, weiß ich nicht, aber es ist eine nette Idee, man muss ja sagen, der Film sprüht über vor Inszenierungsideen und da würde ich auch erstmal sagen, lieber zu viele als zu wenig.
Ach, du meinst das Intro mit, wo man wo die Kamera durch so eine Menge fährt und man kommt immer auf die Figur. Ah, ich habe jetzt irgendwie nur an das 2D-Intro gedacht. Ja, stimmt, das mit dem, ja, da fällt ganz klar mit in die Jahre gekommen, dass der Ball halt animiert ist. Das sieht man ja total. Aber ich hatte das Intro tatsächlich, was du jetzt meintest, Johannes, mit den Menschen, hatte ich total vergessen. Ich hätte geschworen, dass das nicht in diesem Film ist. Konnte ich mich null dran erinnern.
Nee, aber wie gesagt, ich mag es immer noch. Ich mag es immer noch, das das löst was aus bei mir und das ist schon beim Intro, das ist schon ordentlich, weil so leicht bin ich da nicht zu begeistern. Hm. Ja, kommen wir doch mal dann zu den beiden Charakteren Lola und Manni. Wie haben die euch gefallen und konntet ihr direkt mitfiebern, obwohl ihr keinen großen, eigentlich fast gar keinen Background der Charaktere habt? Schlogger, schieß los.
Schlogger, okay. Ja, vielleicht war es leichter für mich, weil ich den Film schon kannte, aber mir ging es wie dir, Sven. Ich glaube, ich habe den auch seitdem nicht gesehen. Also ich habe ihn dann damals in den wahrscheinlich 2000ern gesehen, frühe 2000er und jetzt dann eben 25 Jahre später. Aber man kann sich ja dann schon dran erinnern, um was es geht und man kennt ja auch Franka Potente und Moritz Bleibtreu. Ich wusste nicht mehr, dass der Film so wahnsinnig kurz ist. Der ist ja nur 80 Minuten lang, 81 Minuten. Und deswegen war mir dann schon direkt klar, okay, hier geht's direkt los. Und von daher war ich auch bereit, da direkt Vorsprung zu geben, ohne groß emotional aufgefangen werden zu müssen. Von daher, ich war sofort dabei, auch wegen dieser Techno-Musik, die du, Sven, schon angesprochen hattest. Und man merkt ja direkt, nachdem sie das Telefonat beenden und sie dieses Telefon auf den Hörer schmeißt und losrennt, da geht's ja schon direkt los mit den Inszenierungsideen, die Johannes auch schon angesprochen hatte. Ich war sofort drin.
Ich finde solche, Charaktereinführungen, wo dann irgendwie noch gezeigt wird, wie leben die so, das wird völlig überbewertet. Ich finde das auch hier gut, dass der so direkt reingeht. Und das ist ja, Dilemma ist ja klar, ne? Sie muss sich jetzt um was kümmern und er ist halt ein Depp, ne? Also, er ist offensichtlich nicht der Hellste. Und das gilt ja für den kompletten Film. Also, sie muss es regeln und dann macht sie das auch. Ich fand das auch gut. Also ich meine, deswegen geht der Film ja auch so schnell. Stellt euch mal vor, da wäre jetzt irgendwie noch am Anfang 20 Minuten, wir sehen die beiden, was auch immer tun. Das wäre ja, also weiß nicht, es wäre super langweilig und redundant gewesen, hätte es nicht gebraucht. Und ich finde es auch gut.
Ja, normalerweise brauche ich es tatsächlich, aber hier, wie ihr auch schon gesagt habt, ist es einfach dem hohen Tempo echt gut geschuldet, dass du das nicht brauchst. Du siehst, okay, gut, die Mutter hockt zu Hause, interessiert sich nicht groß, säuft eigentlich die ganze Zeit und telefoniert. Also zumindest das, was du als Zuschauer kurz mitkriegst. Und dann geht's halt auch schon direkt los. Also auch diese kurze Laufzeit, klar, mit dem Tempo musste halt schon halten. Wenn der 120 Minuten gegangen wäre, dann ja, weiß ich nicht, ob es mir nicht dann irgendwann zu viel wäre, gerade so von dem Konzept her, auch wie der Film aufgebaut ist. Ich glaube, da sind 80 Minuten absolut top gewählt, weil so schnell wie es anfängt, so schnell ist es eigentlich auch wieder vorbei und du denkst nur, okay, gut, hä? Aber wie gesagt, die Bildsprache, die ihr ja jetzt auch schon mehrfach angesprochen habt, diese verschiedenen Stile, also du hast da Zeichentrick drin, du hast dann Schwarz-Weiß drin, du hast wie so Found-Footage damals Homecam-Aufnahmen, du hast teilweise ein paar schnellere Schritte, aber die Rennsequenzen sind auch lang gehalten. Wie hat euch das inszenatorisch gefallen? Hättet ihr da vielleicht jetzt so aus heutiger Sicht nochmal ein bisschen andere Ideen gehabt oder sagt ihr, das ist perfekt so, wie es ist?
Johannes.
Ach, perfekt, weiß ich nicht. Also ich finde, der hat ganz viele lustige Ideen. Also wenn sie halt, sie legt das Telefon auf und dann überlegt sie ja, wer könnt ihr jetzt helfen und wie sie dann, also was dann da alles dargestellt wird, das sind natürlich schöne Ideen und ich finde es auch ganz großartig. Zum Beispiel, sie läuft ja an Leuten vorbei und das sind ja eigentlich nur, das sind ja eigentlich Statisten und Statistinnen, die eigentlich gar keine Rolle haben, aber diese Fotoeinblendung von quasi, sie trifft die Leute, was haben die für eine Vergangenheit, beziehungsweise was haben die für eine Zukunft, das ist ja eine großartige Idee. Habe ich, glaube ich, so noch nicht gesehen, hat es vielleicht schon vorher mal gegeben, keine Ahnung. Ich fand es eine funny Idee, auch dass sie sich dann vorstellt, ah ja, ihr Vater könnte ihr helfen, und dann guckt er die Kamera, guckt so zur Seite und schüttelt dann erstmal den Kopf nach dem Motto, wir wissen eigentlich schon, ja gut, jetzt die Frage, ob er ihr helfen kann oder helfen will.
Ja, ich fand auch von der Inszenierung, genau, was du meintest, Johannes, mit denen, dass man sieht, wie die verschiedenen Leben geendet werden, die sich dann natürlich auch verändern, je nachdem, in welchem Strang wir uns befinden. Ich war schon direkt drin, als wir so diese Rundfahrt um die Mama rum machen und dann die Kamera auf den Fernseher geht, wo wir die gezeichnete Sequenz sehen, wie Lola durchs Treppenhaus rennt. Also dieser Übergang fand ich schon total geil. Oder auch, dass wir sehen ja, sie oft rennen, hast du ja auch gesagt, Sven. Und sie rennt zum Beispiel ja mal unter einer U-Bahn. Nee, ist keine U-Bahn, ist eine S-Bahn. Was auch immer. Irgendeine Bahn, die in Berlin halt so rumfährt. Über eine Brücke. Und je nachdem, in welchem Strang es ist, fährt die U-Bahn dann auch entweder gleich auf mit ihr, vor ihr oder hinter ihr. Also, dass sie darauf geachtet haben, dass das auch passend ist zu, wo wäre das denn jetzt, wenn sie wirklich eine Sekunde früher oder später aus dem Haus gerannt wäre. Und das fand ich, war ich auch begeistert davon.
Also mir sind persönlich einige Sachen im Gedächtnis hängen geblieben. Also dieser visuelle Stil mit diesen verschiedenen Aufnahmemöglichkeiten, aber dieses Porträtieren, nachdem sie die Leute berührt hat oder einfach nur auch eine kleine Zufallsbegegnung hatte, das ist mir, das habe ich total vergessen. Und das ist auch was, nachdem ich es wieder gesehen habe, dachte ich, ey, das ist so geil, wie man innerhalb von 2-3 Sekunden dann das Leben desjenigen nochmals sieht, was da jetzt noch passiert und super. Und das verändert sich auch immer wieder und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ich habe das bis jetzt auch nie wieder gesehen. Ansonsten, ja, diese Bildsprache finde ich auch, also jetzt nicht diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die nett, aber ansonsten vermitteln die halt auch nochmal einen zusätzlichen extra Kick-Speed. Und ja, ich war auch heute nochmal hin und weg gewesen und dachte, ey, das sieht immer noch so gut aus. Ja, kommen wir doch mal zu dem berühmten, ja, Teil des Films. Und zwar, ich habe sie Läufe genannt. Wir haben ja drei Läufe. Fangen wir doch mal mit dem ersten so ein bisschen an. Beim ersten habe ich geschrieben, das Geld ist weg. Lola rennt als erstes zu Papa. Der schmeißt sie aus der Bank. Sie entdeckt aber auch, dass Väterlein möchte die Familie verlassen und eine neue gründen. Und ja, wir haben dann natürlich den guten Manni, der noch eine Telefonzelle festsitzt. Das dürfte viele wahrscheinlich, ja, es gab keine Handys, sondern du hast in diesen Dingern drin gestanden. Und sind wir ehrlich, also ich war dreimal in Berlin und ich stand auch schon mal in Berlin in so einer Telefonzelle drin. Da stehst du keine 2 Minuten drin. Nicht, wenn die zu ist, weil da nämlich irgendjemand immer reingepinkelt hat. Also in den Dingern, in den Stadtteilen, wo ich war, da bist du in diese Telefonzelle rein, aber da hat draußen einer nochmal die Tür aufgehalten.
Also. Ja, und Telefonzellen, das kennt man ja noch, da stehen ja noch ein paar rum, aber Telefonkarten, die hatte ich ja schon fast vergessen.
Stimmt,
und ich hatte auch viele Telefonkarten, weil die halt so cool, die waren so fest, die konnte man so sammeln. Also die waren nicht voll meine, aber ich hatte einfach ein paar, weil die so hübsch waren. Aber die hatte ich voll vergessen. Natürlich, du hattest immer diese Karten, die du mit Guthaben beladen konntest, um dann eben zu telefonieren. Ja, der Film hat da so ein paar Memorabilia aus den 90ern dabei, wo du dachtest, ja, also mit einem Handy wäre dieser Film gar nicht erst entstanden. Dann hätte Manni nämlich Lola einfach angerufen und gesagt, du, wo bist denn du? Hol mich jetzt ab. Und dann wäre das alles nicht passiert. Ich meine, dass das alles nicht passiert, weil Lola ihn nicht rechtzeitig abgeholt hat, sondern weil Manni ein Depp ist, wie Johannes gesagt hat, und deswegen das Geld in der scheiß Bahn liegen lässt, das ist ja nochmal eine andere Geschichte.
Genau. Genau. Aber ganz nett ist übrigens auch, dass die gute Dame, die an der Telefonzelle steht, auch Monika Bleibtreu ist, die Mutter von Moritz Bleibtreu. So als kleines Gimmick. ja, Manni hängt in der Telefonzelle rum, sieht, es gibt keinen Ausweg und kommt auf die glorreiche Superspitzen, prima Idee, den Supermarkt zu überfallen. Er tut es natürlich auch und Lola kommt dann, er sagt, zu spät. Dann kommt ein Wachmann, der zwischenrein funkt, die ich bei uns so auch nicht kenne. Ich kenne Kaufhausdetektiv, aber sowas nicht. Egal. Lola schlägt ihn nieder, Manni plündert die Kasse, beide fliehen, die Polizei kommt, stellt sie, Lola wird aus Versehen erschossen. Johannes, da du den Film das erste Mal gesehen hast, was hast du so nach dem ersten Lauf gedacht, was jetzt noch kommt? Wusstest du, dass es wie so eine Art Butterfly-Effekt Zeitschleife gibt? Oder hattest du gar keine Ahnung?
Nee, ich hatte gar keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal gelesen hatte, aber ich habe erst zu dem Zeitpunkt erstmal gesagt, zu Recht, also weil dieser Überfall von dem Laden so dilettantisch war, die haben es auf jeden Fall verdient, dass sie es nicht hingekriegt haben. Also ich war völlig irritiert. Ja, man setzt sich halt nicht irgendwie eine Mütze auf oder was auch immer. Nee, man rennt da einfach rein. Also ich fand es so skurril. Also ich darf ich auch nachvollziehen, dass es dann nicht geklappt hat. Und dann habe ich gedacht, ja gut, es wird Lola Rent sein, sie wird schon nicht sterben. Ich fand es dann sehr schön, wie das aufgelöst wird, weil es ja auch einfach nicht erklärt wird nach dem Motto, nö, sie will jetzt nicht, dass sie stirbt und dann passiert es auch nicht.
Ja, das ist halt die Frage. Man sieht ja dann nach, also im ersten Strang, in der ersten Geschichte, genau, dann wird sie ja erschossen, weil von Polizisten aus Versehen sich ein Schuss löst. Und dann liegt sie ja da, wir kriegen Zoom auf ihre Augen und es kommt dieses Schwarz-Weiß in Rotlicht getauchte, wo sie sich unterhalten und sie ihn eben fragt, liebst du mich wirklich? Und er sagt, ja, woher weißt du das denn? Und dann kommt halt so ein Gespräch hinterher, ja, weißt du doch gar nicht wirklich. Und dann sagt sie eben, sie will gar nicht sterben im Prinzip. Und dann sehen wir wieder Zoom auf ihre Augen und plötzlich ist es wieder der Moment, wo sie das Telefon auflegt. Hat sie da jetzt einen Deal mit irgendeiner Obrigkeit gemacht oder mit dem Schicksal, was auch immer, man muss ja nicht Religion reinbringen, oder ist der Film einfach nur, zeigt uns einfach ohne Zusammenhang drei Geschichten? Habt ihr euch da Gedanken drüber gemacht? Also glaubt ihr, sie hat da irgendeinen Deal, ist sie eingegangen oder ist eigentlich egal?
Also ich habe tatsächlich eine gewisse, also ob die Theorie stimmt, keine Ahnung, aber es gibt ein wiederkehrendes Zeichen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, bestimmt aber.
Welches?
Die Spirale.
Die Spirale?
Ja.
Wo sieht man die?
Die Spirale. Also, ich wollte zwar später drauf kommen, aber ist egal.
Also man sieht am Anfang auf jeden Fall eine.
Du siehst am Anfang die Spirale als Zeichentrick Lola rennt. Sie rennt das Treppenhaus runter in der Spirale. Mhm. Auf dem Jugendzentrum steht geschrieben Spirale. Mhm. In dem Casino ist ein Bild, auf das auch drauf gezoomt wird. Das geht dann zwar Richtung hoch zwischen Uhr, aber auch da ist eine Frau drauf mit einer spiralen Frisur und auf dem Kopfkissenbezug, wo beide liegen und sich unterhalten, ist auch eine Spirale drauf.
Okay, also ist das eine Zeitspirale?
Das ist jetzt die große Frage, weil ich mir da als überlegt habe, dachte ich, okay, gut, die Spirale, du kannst von innen nach außen gehen oder du kannst von außen nach innen gehen. Ich habe mir da, das greift jetzt zwar schon ein bisschen vorab, aber das ist jetzt egal. Ich habe mir da halt zu den verschiedenen, zu diesen drei Läufen, mir meine Spirale zurechtgelegt, sozusagen.
Ich bin gespannt.
Also, okay, im ersten wird sie erschossen. Also es geht keinesfalls gut aus, auch für die anderen nicht. Also die Dame im Kinderwagen tritt den Zeugen Jehovas bei und beim Fahrraddieb, da weiß ich es jetzt gerade gar nicht.
Der trifft hier so eine Liebe, also, oder?
Ich dachte, das kommt später. Ich dachte, die erste wäre generell.
Aber auch die Zeugen Jehovas sind, glaube ich, nicht in der ersten. Am ersten ist sie doch irgendwie, da klaut sie doch das Kind oder so.
Ja,
ne?
Genau, sie klaut das Kind, weil sie weggenommen wird.
Stimmt. Zeugen Jehovas kommt, glaube ich, nach. Ja, also da würde ich sagen, bewegt sich die Spirale von außen nach innen, weil es ist der erste Lauf, es geht nicht gut aus, sie kommt nicht raus, er kommt nicht raus und praktisch alles fängt wieder von vorne an. Aber wenn ihr das nicht, dann brauche ich meine philosophischen Ausführungen ja gar nicht zutage zu fördern.
Doch, ist doch spannend. Aber du sagst dann Spirale, das heißt, sie wird auch nach dem dritten Lauf wieder aufwachen und von vorne oder...
Beim zweiten Lauf wäre es für mich im Endeffekt, bei der zweiten wäre es für mich auch von außen nach innen, weil bei der zweiten wird Manni vom Krankenwagen überfahren und stirbt und erst bei der dritten und letzten würde ich sagen, es geht von innen nach außen, weil sie dann praktisch befreit sind. Aber ich glaube jetzt nicht mit dem Telefon, dass das da irgendwie so ein Deal ist und eine wirkliche These, ob das jetzt eine Zeitschleife ist oder einfach Trial and Error, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber so dieses Spiralenmuster, dachte ich, das könnte man so für die verschiedenen Läufe je nachdem halt sehen. Hm. Habt ihr irgendwelche Thesen zu der... Ach gut, Schlogger hat ja schon gesagt, eventuell ein Deal mit dem Teufel oder mit Gott oder mit sonst wem. Johannes, was denkst du?
Ich fand charmant, dass es halt gar nicht erklärt wird. Ich meine, sie kann ja auch so laut schreien und da gehen dann auch die Gläser kaputt. Natürlich kann man sagen, ja, es gibt Leute, die können so laut schreien, aber das ist ja auch schon ein weiß ich nicht, übernatürliches Element, keine Ahnung, wie auch immer man das fasst. Und ich habe einfach, das ist einfach Lolas Willenskraft, die so krass ist, dass sie Gläser zu Bruch bringen kann und dafür sorgt, dass im Casino das richtige, wie heißt das denn? Ihr wisst, was ich meine. Und dass sie halt, wenn sie sagt, sie will nicht leben, sie will nochmal leben und sie will nicht, dass Manny stirbt, dann macht sie das. Ich habe einfach gedacht, das ist die schiere Willenskraft von Lola.
Oder sie ist einfach zu schnell für die Zeit. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht. Wie hat euch der zweite Lauf gefallen?
Der zweite Lauf ist ja der, wo sie dann, also es wird ja alles verändert, weil im Treppenhaus dieser Typ mit dem Hund steht. Hm? Und im ersten Lauf geht sie einfach an ihm vorbei. Wir haben Normalzeit. Und im zweiten sagt der Typ seinem Hund, dass er sie so ankläffen und sogar, ich weiß gar nicht, auch beißen soll. Auf jeden Fall stürzt sie dann und wird dann quasi eine kurze Zeit aufgehalten, wodurch sich alles so ein bisschen verzögert. Sie kommt dann zum Beispiel, da fährt ein Auto aus einer Ausfahrt raus im ersten Teil. Da kommt sie halt dran vorbei, als das schon rausgefahren ist. Und das beeinflusst dann so ein bisschen die Geschichte. Sie kommt dann eben ein bisschen später um die Ecke, um diese Frau im Kinderwagen, rammt sie dann trotzdem. Die U-Bahn ist schon ein bisschen weiter vorne weg. Und was die große Veränderung ist, sie kommt dann etwas später in die Bank ihres Vaters und sie unterbricht ja da das Gespräch zwischen ihrem Vater und dessen Geliebter. Und im ersten Teil kommt sie zu einer bestimmten Zeit hin, so dass die beiden eben untersprochen werden zu einem Punkt X in ihrem Gespräch. Und da kommt dann eben raus, okay, der Vater hat eine Geliebte, er möchte die Familie von Lola verlassen und er fand sie eigentlich schon immer scheiße. Und im zweiten Strang kommt sie ein bisschen später, so dass die Geliebte Zeit hat, dem Vater zu sagen, ich bin schwanger, aber es ist von einem anderen Kerl.
Ja.
So dass es für den Vater nicht ganz so eindeutig ist, dass er sich jetzt entscheidet, die Geliebte zu wählen und seine Familie zu verlassen. Das heißt, da fällt dieser ganze Punkt dann schon weg, einfach nur, weil sie eine Sekunde später da reinkommt. Wozu sie sich dann entscheiden wird, die Bank zu überfallen. Da ist mir dann leider dann das erste Negative aufgefallen. Und zwar, wenn der Film schon so krassen Fokus darauf legt, dass wenn sie nur eine Sekunde oder wie auch immer, eine Sekunde später kommt, es so viel beeinflusst und dann verbringt sie aber so eine ewig lange Zeit in der Bank und ist trotzdem früher bei Manny als im ersten Strang, da dachte ich, nee, das stört mich. Also das hätte man besser schreiben können. Dann hätte man im ersten Lauf vielleicht zeigen können, dass ein bisschen mehr Zeit zwischen vergangen ist, als sie mit ihrem Vater spricht, weil sie das so deprimiert, dass sie, oder keine Ahnung, dass sie deswegen langsamer läuft, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat mich das extrem gestört, dass sie so viel Zeit in der Bank verplempert bei diesem Überfall. Und da geht der Typ noch runter in den Keller, weil er nicht genug Geld da hat. Und dann war es für mich völlig unlogisch, also von Logik in dem Film, ihr wisst schon, aber dem Film ist es wichtig zu sagen, okay, eine Sekunde später oder früher macht einen Unterschied, dann kann die nicht früher da sein als im ersten Lauf. Oder wie ging es euch da?
Das geht mir ganz genauso. Ich finde, auch sobald der Film sobald Lola stehen bleibt, finde ich, ebbt der Film auch so ein bisschen ab. Weil wenn das Tempo hat, dann funktioniert das noch, aber auch dieser, also auch wieder dieser Banküberfall, der ist so blöd. Also kann sagen, ja, sie ist in einer Stresssituation, aber das war so quatschig. Und auch wie langsam dann der Bankangestellte das Geld da in die Plastiktüte macht. Ich dachte, was ist denn hier los? Warum? Also ich habe es überhaupt nicht geblickt, auch das sind ja, also die Figuren sollen ja auch alle so Stereotyp sein, aber es sind halt auch die Stereotyps in Stereotypen, ne? Also natürlich ist der Bankangestellte irgendwie so ein Waschlappen, also Joachim Kohl als Obdachloser sieht aus wie der obdachloseste Obdachlose, den man jemals irgendwo gesehen hat. Und auch die alte Frau da mit dem Kinderwagen, die sieht halt auch aus, als wäre die aus Frauentausch weggelaufen, ne?
Aber vielleicht basieren Klischees ja auch auf echten Menschen.
Ja, natürlich, aber das ist so, also ich check das auch schon, auch ihr Vater ist halt der langweilige Bankmanager, keine Ahnung, und aber ich fand auch, dass dann wurde das Geld da abgezählt und ich dachte, was gucke ich mir denn an? Also ich bin da ganz, das hat überhaupt keinen Sinn ergeben, auch vom Pacing her. Und ich war auch am Ende so ein bisschen irritiert, dass es nur drei Durchläufe sind, weil inzwischen, natürlich, ne, der Film ist ein bisschen alt, aber inzwischen hat man ja doch einige andere Zeitschleifenfilme gesehen und da gibt es immer so viele Zeitschleifen, die einfach übersprungen werden, wo dann so Montagen passieren oder sowas. Das gibt's hier ja gar nicht. Also hier sind ja wirklich im dritten Anlauf, ist halt alles gut.
Ja. Jo. Ist doch schön, ja. Du Jungspund. Ich bin doch mal zufrieden damit.
Es ist viel zu utopisch. Also bei dem dilettantischen...
Also eine echte Zeitschleife, die braucht viel mehr Anläufe. Die braucht eine Montage dazwischen. Das ist keine echte Zeitschleife, die ich hier gesehen habe. Nur drei Anläufe, ist doch lächerlich.
Ja, vor allem so unfähig, wie die beiden leider sind. Also auch wenn sie auf jeden Fall die Willenskraft und die Beinmuskeln hat, die hellste ist sie auch nicht.
Hm. Ja, also dieser Banküberfall, den fand ich auch nicht gut. Du Sven, wie fandst du denn den zweiten Lauf?
Also mir hat der zweite Lauf ganz gut gefallen. Das in der Bank ist mir tatsächlich jetzt nicht so krass ins Gewicht gefallen. Also ich habe jetzt nicht mit der Uhr nebendran gehockt und habe gewartet, wie lange die da drin ist. Aber wenn ihr das so sagt, das stimmt schon. Die verbringt da schon einen Haufen unnötiger Zeit drin. Aber ich fand's einfach ganz nett, so diese wenn es nur diese kleinen Änderungen sind, so wie, was man ja immer wieder sagt, ne, der Flügelschlag eines Schmetterlings kann die Welt verändern. Und ich mag halt so diese Zeitschleifen-Filme. Da gibt's ja leider auch nicht wirklich viel Gute. Da hast du ja wirklich so eine Handvoll, glaube ich. Aber ich mochte das. Und ja, trotz der kleinen Änderungen hast du halt einen neuen Blick drauf. Und es passiert was Neues. Und mega, fand ich super. Hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe zwar auf die Uhr geguckt dann noch, also vorhin, und dachte, naja, okay, gut, dann der letzte Lauf, bin ich mal gespannt, weil den hatte ich gar nicht mehr im Gedächtnis drin. Und ich habe jetzt auch gefunden, dass im zweiten Lauf ist die Lady im Kinderwagen, die kriegt dann nämlich den Lottogewinn. Und der Fahrraddieb wird zum Junkie.
Okay, dann sind die Zeugen Jehovas im dritten Lauf dann.
Ja, so wie es, also zumindest mal habe ich beim zweiten Lauf Lottogewinn und Junkie hinten dran geschrieben.
Ja, und es gibt ja noch die in der Bank, von der man auch das Schicksal sieht. Die stirbt ja im ersten Teil. Ja, genau. Im ersten Lauf.
Genau, die habe ich ausgeblendet. Ja, also ich fand es gut. Ich dachte mir nur, bin immer gespannt, wie es beim dritten ist. Dann kommen wir doch mal direkt zum dritten.
Vielleicht vorher noch, weil das ist natürlich, glaube ich, jetzt, wenn man schon mehrere Zeitschleifenfilme gesehen hat, dann weiß man schon, dass bestimmte Szenen anders ausgehen. Also zum Beispiel, dass im ersten Teil, da wird ja das Fenster getragen.
Die Scheibe,
und da war sofort klar, ja, natürlich geht die kaputt. Also ich glaube, das ist so ein bisschen dann das Problem, wenn man so einen Film später guckt und in anderen Zeitschleifenfilmen so unterschiedliche Szenarien immer wieder durchgespielt werden und dann auf unterschiedliche, das ist, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen schade, dass es nur drei sind, weil wenn du mehr hast, das ist natürlich auch, ne, der war billig, der geht relativ kurz, also billig, der war relativ kostengünstig, der hatte jetzt kein riesiges Budget und keine ganz, ganz großen Möglichkeiten, da kann man natürlich viel mehr machen, ne, aber so siehst du halt, einmal geht die Scheibe kaputt und zweimal geht sie nicht kaputt.
Aber dann beim zweiten Mal, also geht ja kaputt, weil da die Interaktion mit dem Krankenwagen ist. Und ich fand es völlig okay, eine Geschichte zu haben, die dann eben drei verschiedene Versionen hat. Also einmal geht sie kaputt, einmal nicht. Und beim dritten Mal geht sie auch nicht kaputt, aber dann steigt sie in den Krankenwagen ein. Und da, wenn wir jetzt beim dritten Lauf sind, da sieht sie ja dann den Armin Rohde, der ja in der Bank gearbeitet hat, der sich in den Teilen davor auch immer ans Herz gefasst hat. Hm. Im zweiten Teil besonders beim Banküberfall, weil er halt so erschrocken ist. Und im dritten landet er dann wirklich im Krankenwagen und dann trifft sie ihn und hilft ihm dann eben seinen Herzrhythmus wieder zu normalisieren. Also mehr hat das, ich verstehe den Ansatz, Johannes, du hast, wenn du mehr hast, hast du natürlich immer mehr, also mehr kreative Ideen, aber ich fand es hier völlig ausreichend, das eben auf diese drei runterzudämmen.
Also mit anderen Worten, ich bin aktuell das Motto mehr ist mehr und Schlogger sagt manchmal ist weniger auch mehr.
Ja, ich bin sehr gespannt, wenn du am Ende, könnten wir noch einfügen, welche Zeitschleifenfilme du dann im Speziellen dann empfehlen würdest, die dir jetzt positiv einfallen. Weil ja auch Sven meint, er mag die auch und uns fallen vielleicht da, wenn jedem von uns ein Film einfällt, haben wir dann noch mehr, die wir dann hier vielleicht empfehlen könnten.
Ja, ich habe mir sogar schon drei rausgeschrieben.
Oh, geil, okay, cool. Wir fallen gerade spontan nur zwei ein.
Nee, vier, Quatsch, vier sind's.
Oh,
aber
okay.
Ich finde in dem Fall auch, weniger ist deutlich mehr und ich finde die Szene mit Rohde und mit Potente im Krankenwagen, die ging mir schon ein bisschen ans Herz, muss ich sagen. Obwohl nichts gesagt wird, einfach, der sieht wirklich aus, als ob er dem Tod gerade die Tür aufgemacht hat. Also total blass und grau, so wie es halt leider ist. Also, ne, so wie man es sieht. Und ich fand einfach diese Szenen, auch wie er sie anguckt, das fand ich super. Kein Wort, es wird nichts groß gesagt und du siehst einfach, wie der Herzrhythmus wieder in die Normalität umspringt. Die fand ich stark, die Szene. Die fand ich wirklich stark und als kleine Pause auch ganz nett. Was bei dem weniger ist, mehr in dem Fall, ja, ich meine, wenn du zu viele Ebenen hast, kannst du halt auch ganz oft in ganz viel Scheiße reintreten. Also drei finde ich absolut ausreichend. Auch da kannst du viel falsch machen. Aber hier finde ich, ist das wirklich optimal. Und ich muss halt auch sagen, ich glaube, wenn der 2 Stunden gegangen wäre, ich hätte mir 2 Stunden lang Techno anhören müssen, dann hätte ich ein echtes
auch
Problem
gehabt. Auch Herzrhythmusstörung gehabt.
Das und Kopfschmerzen, ja.
Mir ist gerade noch was eingefallen, was ich glaube, was nur funktioniert, weil der Film ein bisschen älter ist. Im zweiten Lauf überfällt sie ja die Bank und kommt dann aus der Bank raus und alles ist umzingelt von Polizisten. Und man denkt schon, oh scheiße. Und sie denkt auch, oh scheiße. Und dann sagen die Polizisten aber, boah, psch, Mädchen, weg, geh zur Seite. Mhm. Wir warten hier auf den Bankräuber. Weil damals in Anführungszeichen, es nicht so wahrscheinlich war, dass so ein junges Mädel eine Bank überfällt. Oder kannten die und wussten, sie ist die Tochter vom Bankdirektor oder von einem hohen Bankangestellten und kann es unmöglich sein. Auf jeden Fall habe ich damals habe ich das, glaube ich, mehr geschluckt als heute. Heute dachte ich so, what? Also selbst wenn du keine Überwachungskameras hast, die direkt ein Bild zur Polizei schicken, also dass sie die einfach so zur Seite scheuchen, das konnte ich nicht mehr so leicht schlucken wie damals.
Da waren die Kollegen aber auch noch in grün.
Ja, du meinst, die waren da noch doof? Erst mit blau sind sie potent geworden?
Bestimmt.
Ja, stimmt. Ja, das ist eine Szene, aber die... Ja, ich meine, sie sieht jetzt nicht aus wie die klassische Bankräuberin. Also wenn man dann denkt, Bankräuber, dann hast du wahrscheinlich so, ja, wobei Ende 90er hast du ja nicht mehr so an die Panzerknacker gedacht. aber ich glaube halt
die
auch
Panzerknacker.
Nicht, dass sie die halt, also ich glaube nicht, dass sie die kannten, sonst hätten sie mit Namen angesprochen. Hm. Ich glaube eher, dass die halt gedacht haben, ja, nee, komm, also... Sie kommt raus, sie hat nur eine Plastiktüte in der Hand, die ist nicht schwer bewaffnet und sonst irgendwas. Das kann nicht sein. Was ihr dann ja irgendwie ein bisschen zugute kommt.
Ja, aber ich glaube, heute sind die Filme dahingehend diverser, dass man das auch einer Frau abgenommen hätte. Einem jungen Mädel mit einer Plastiktüte.
Absolut. Absolut. Wo war man jetzt gerade?
Beim dritten Lauf.
Beim dritten Lauf, gell? Dritter Lauf, ja. Okay, beim dritten Lauf. Was haben wir da? Wir haben keinen Sturz, genau. Dann kommt nämlich wir haben keinen Sturz im Treppenhaus. Sie rennt weiter, kommt zur Kinderwagenfrau und die wird zu den Zeugen Jehovas. Dann haben wir den Fahrradtyp. Also ihr könnt da ruhig zwischenrein ergänzen. Ich habe da, glaube ich, nicht alles aufgeschrieben. Dann haben wir den Fahrradtyp, der trifft dann diesen Obdachlosen beim Currywurst-Esse.
Ja.
Kommt
ihm das Fahrrad, genau.
Genau.
Also dadurch, dass sie dann früher ist, Moment, sie ist dann schneller, eine Sekunde früher,
genau,
und dann trifft sie, schickt sie den Fahrradfahrer eine Sekunde früher weg und der landet dem bei der Currywurst und verkauft dem Obdachlosen, der das Geld gefunden hat, was Manni in der Bahn hat liegen lassen, und verkauft ihm sein Fahrrad für 70 Öcken.
Obwohl er es ihr für 50, glaube ich, angeboten hat.
Ja. Ja.
Der Drecksack.
Ja, aber okay. Der Typ hat ja, der Obdachlose hat ja schon mit seinem Huni gewedelt bei der Wurststand.
Ach stimmt, ja, stimmt. Ah ja, klar, dann hätte ich, glaube ich, gesagt 100. Passt so. Okay, wir haben dann auch keinen Unfall mit dem, was wir dann auch schon, das ist ja der Herr Meier, der da mit seinem Auto rausfahren will aus der Einfahrt. Da landet sie jetzt mal direkt auf der Windschutzscheibe. Das heißt, er hatte vorher immer wieder Zusammenstoß mit krass gepumpten Jungs, denen er die Karre zu Schrott gefahren hat. Was danach mit ihm passiert ist, hat man nicht gesehen. Aber sie waren alle drei nicht gerade erfreut, dass er ihre Luxus-Prolo-Karre da in kleine Teile zerlegt hat. Er sagt, er kennt sie auch noch, er spricht sie auch an. Und jetzt bin ich gerade etwas...
Ja, und er ist auch ein Angestellter bei der Bank. Der Bank ihres Vaters. Und er fährt da auch hin. Und das war, weiß ich auch nicht, wie das zeitmäßig so richtig Sinn ergeben hat. Er kommt da dann zur Bank, ist früher da als Lola und hat noch Zeit, mit dem Vater zu reden, ihn mitzunehmen und mit ihm wegzufahren, sodass Lola dann eben ankommt, als er mit dem Vater im Auto wegfährt. Wo ich auch kurz dachte, ja, sag mal, Lola, wieso, du weißt doch, dass der Typ bei der Bank arbeitet. Hättest du dich nicht von dem mitnehmen lassen können? Aber okay, vielleicht dachte sie da einfach in dem Moment, hat sie da nicht drüber nachgedacht.
Genau.
Und warum Flogger,
das darfst du nicht hinterfragen, weil, sorry, wir sind in Berlin. Die können auch einfach in eine S- oder U-Bahn steigen und dann wäre der ganze Film...
Ja, okay, stimmt. Sie hätte ja auch das Fahrrad kaufen können. Aber sie,
Lola fährt.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, aber es heißt ja Lola rennt und nicht Lola fährt.
Dann dachte ich kurz, das Fahrrad kauft sie nicht, weil sie keine Kohle dabei hat. Aber dann geht sie ja im dritten Lauf ins Casino und hat plötzlich da 99, wie viel auch immer Cent dabei. Pfennig.
Genau, also der Vater fährt weg, sie rennt hinterher. Die Bankstory fällt dann flach. Manni sieht nämlich dann auch den Tütenmann auf dem Fahrrad und verfolgt ihn dann mit Knarre. Und der Vater und der Herr Meier haben einen sehr großen Crash. Nicht nur mit den Pumba-Jungs, sondern auch mit einem Fahrradfahrer. Und das sieht alles nicht so dolle aus. Lola ist ja im Casino, zockt und gewinnt. Manni stellt den Tütenmann, bekommt die Tüte wieder zurück mit dem Geld. Und das fand ich, da dachte ich, da hätte man mehr draus machen können. Der Tütenmann hätte gerne die Pistole, mit der Manni ihn bedroht hat, als Ausgleich sozusagen. Gib du mir die Knarre und Manni gibt sie ihm.
Ja, da dachte ich auch kurz, bist du dumm, Manni? Warum gibst du ihm denn die Waffe? Der bedroht dich doch dann gleich. Aber dann dachte ich wieder, wie cool ist da zwischen den Zeilen erzählt, dass die beiden unausgesprochen so einen Deal haben. Dass die beiden, denen ist klar, okay, wir sind hier Ehrenmänner, Rudi, und ich gebe dir die Knarre und dafür bedrohst du mich nicht gleich damit. Also irgendwie war ich auf der einen Seite so, Moment, das ist doch Quatsch. Und auf der anderen Seite dachte ich, wie cool, dass durch diesen Handover, dass da so viel zwischen den Zeilen mitschwingt, dass beide einander in so einer absurden Situation vertrauen. Habe ich irgendwie ganz nett dann als nett empfunden.
Ja, ich weiß nicht, so nach der Szene denke ich mir jetzt so, wäre ein vierter Lauf mit einem bewaffneten Tütenmann vielleicht doch ganz interessant gewesen. Aber es kann ja nicht sein, weil der kriegt ja dann dann müsste man das Ganze ja wieder so weiterspinnen, dass es bis dahin geht, aber dann müsstest du halt nochmal ein bisschen was erzählen. Oder was weiß ich, der Tütenmann denkt jetzt, hey geil, ich hab den Jackpot, jetzt gehe ich nämlich hinüberfall die Bank. Das wäre eigentlich auch keine schlechte Idee gewesen. Aber ja, der Tütenmann, genau, bekommt die Waffe. Lola fährt ja dieses Mal mit dem Krankenwagen. Darin liegt ja der Wachmann Armin Rode. Das heißt, sie ist auch noch mal einen kleinen Ticken schneller. Die lassen sie dann auch mittendrin wieder gehen, obwohl sie sagt, sie gehört zu ihm. Manni sieht sie dann aber, wie Manni das Geld abgibt. Sie hat ihr Geld natürlich noch drin, wobei der Tütenmann 100 pro sich ja schon mal ein paar kurze und er hat ja auch eine Currywurst gekauft. Also man muss sagen, diese Gangster sind sehr freundlich eingestellt, weil sie nicht sagen, irgendwie, pass mal auf, da fehlen 50 Mark.
Ja, der hat sich auch das Rad gekauft und einen Blazer, glaube ich, oder?
Ja, der ist ja auch
stimmt, gekauft.
Also da sollte mehr fehlen.
Ja.
Ich meine, es ist allein absurd, dass der immer noch durch die Straße rennt und sich nicht schon längst irgendwie, keine Ahnung, also ein Hotelzimmer und eine Dusche genommen hat oder also was weiß ich. Ja.
Ja, aber wie cool dann auch, dass die Lola und der Tütenmann, wie Sven ihn nennt, sich in den anderen Läufen davor auch immer begegnen kurz. Ich finde das auch nett, dass man denkt, oh, wenn sie nur wüsste.
Ja.
Und da fand ich auch wieder nicht logisch erzählt, das schmeiße ich ja auch als Kritik rein, in den anderen Läufen läuft sie an ihm vorbei und da hat er das Jackett noch nicht. Und dann finde ich es unlogisch, dass er im dritten Lauf dieses Jackett dann hat, weil er es in der Zeit nicht hätte, der hätte ja woanders sein müssen. Also das passt dann irgendwie nicht, weil eigentlich ist der Film so erzählt, als würde alles gleich verlaufen, bis auf was sie halt verändert.
Stimmt.
Ja, ist aber so ein bisschen das Zeitproblem. Ich finde auch irgendwie die Zeit, dass sie im dritten Anlauf erst zur Bank rennen kann, dann noch Zeit hat, im Casino da rumzujuckeln, ne? Das muss man, glaube ich, einfach schlucken.
Ja, aber das stört mich, weil dann hätte man beim ersten anders machen können, dass du halt irgendwie zeigst, dass durch das Gespräch mit dem Vater da halt viel Zeit vergeht und sie halt dann am Boden zerstört ist und nicht mehr schnell rennen kann. Keine Ahnung. Ja, irgendwie hättest du da zeigen müssen, dass da viel Zeit für drauf geht.
Hm. Ja.
Sag mal, ich habe auch hier noch eine Frage. Glaubt ihr, der Money heißt Money, weil das Englisch für Geld ist?
Keine Ahnung.
Das ist wieder so aufgefallen. So, wieso heißt der eigentlich Money? Ja, vielleicht einfach wegen Money. Vielleicht ist da irgendeine Verbindung da.
Und wofür steht dann Lola?
Ja, da ist mir nichts eingefallen, leider.
Ja, okay. Läuft ohne längere Atempause, keine Ahnung. Ich weiß nicht, das fällt mir auch nichts ein. Aber es stimmt schon. Ja, es stimmt. Ja, so ein paar kleine Fehler. Aber das mit dem Anzug ist mir jetzt überhaupt nicht aufgefallen, muss ich zugeben.
Ja, ich glaube, ich war dann irgendwann auf Krawall gebürstet, weil mich das im zweiten Lauf so gestört hat, dass ich dachte, das hätte man doch, wenn es einem schon so wichtig ist mit dieser einen Sekunde, dass das alles beeinflusst, dann ist Zeit so ein wichtiger Faktor, dass man das hätte bedenken können. Das hat mich leider gestört dann.
Aber ich weiß nicht, wie weit der Girlie weg ist. Vielleicht war auch der Tütenmann noch eine Runde im Girlie. Ich meine, da kannst du auch nochmal Geld lassen.
Wo? Ich hab, in welchem Laden?
Görlitzer Park.
Ach, da lag der dann so rum, der Blazer, und hatte von einem anderen Junkie abgekauft.
Oder das. Der hat gesagt, hey, guck mal, ich hab so viel Scheißgeld. Ich kauf mir lieber stinkische Blazer, die irgendwo im Müll lagen, als dass ich mich neu einkleide. Aber ein sparsamer Tütenmann finde ich sehr schön. Ja, dritter Lauf. Wie fandet ihr den? Ich meine, wir haben jetzt eigentlich schon drüber gequatscht. Ja. Fällt euch noch irgendwas ein?
Also da kommt ja dieses Fantastische mit dem, dass sie so kreischt im Casino und dass deswegen die Kugel zweimal auf ihrer Zahl landet. Fand ich okay. Mochte ich als neuen Input. Mich stört wieder, wie gesagt, nur dieser Zeitaspekt da.
Zumindest hat sie sich da nicht dumm angestellt. Also ich fand es ein bisschen weird, dass irgendwie ein Sicherheitsmann will sie irgendwie rausbegleiten und dann, wenn sie schreit, dann auch, dass sie das Geld dann so einfach kriegt. Also man könnte ja auch stumpf sagen, ja, weil sie, keine Ahnung, wie da gedacht wird, aber sie haben geschrien und deswegen ist nochmal auf der 20 kein Plan. Ich finde, man merkt so, das ist so ein bisschen alles sehr, also das ist auch der Zeit geschuldet, dass der Film geht nicht so lange, aber sowohl der Überfall auf den Laden, also der Banküberfall, also das Casino, das ist halt einfach super easy gelöst, ne? Sie rennen rein und überfallen es und dann klappt oder klappt's nicht. Und ja, es ist so ein bisschen so einfach, wenn ihr wisst, was ich meine.
Mhm. Ja, auf der anderen Seite ist es aber auch, glaube ich, einfach den 90ern geschuldet. Weil
früher war alles einfach.
Nee, ja, nein,
das ist auch heute einfach. Man kriegt, denkt nur, ist alles kompliziert wegen Hollywood-Filmen.
Stimmt. Ich glaube, ich könnte dann überlegen, ob ich nicht morgen oder so meinen Kontostand etwas aufbessere.
Ah ja, mach doch mal, berichte dann hier
später. Ich gehe rein und sag, erstens sagen die dann, ich weiß genau, wer sie sind. Nein, das glaube ich nicht. Sie überweisen, hier ist meine Karte, überweisen Sie es gerade auf mein Konto. Nein, ich glaube einfach, das ist, ja, damals war das einfach doch schon ein Ticken anders, zumindest bei uns. Da hängen wir ja ordentlich schon noch ein bisschen hinterher. Und ja, aber klar, es ist schon einfach und ich glaube, das wäre auch nicht natürlich so ausgegangen. Gut, es ist ja ein Film. Aber ja, es gibt so ein paar Sachen, ja, da dachte ich mir, ja gut, es ist eigentlich so typisch für die Zeit.
Das so. Könnt ihr besser beurteilen. Du ja, vor allem besser Säcke. Beurteilen,
ja. Ja, ich weiß. Nein,
ich meine, zumindest, ich kannte halt, so die Cops in Grün kannte ich noch und Mark kannte ich auch noch, dass es das mal gab.
Und Telefonzelle, kanntest du auch?
Telefonzellen kannte ich auch, an die Telefonkarten konnte ich mich tatsächlich nicht erinnern.
Hm. Ja, lustig. Ey, man konnte natürlich auch mit Münzen zahlen, ganz normal. Aber ich muss ja auch sagen, ich war 2004 in Amerika zum Austausch Halbjahr und da haben wir auch Filme geguckt und die kannten da Lola Rent auch alle und ich weiß noch, dass wir da dann eben zusammen auch das Experiment geguckt hatten. Also dass es auch ein Film war, den es da in der Videothek überall zu auszuleihen gab, wie eben auch Lola Rent. Also dass nicht nur hier in Deutschland man diesen Film, also das wisst ihr ja auch, dass der nicht nur hier bekannt war, sondern eben auch in Amerika, habt ihr auch gesagt, international Ruhm für nicht nur Tom Tykwer, sondern auch für Bleibtreu und Lola Rent. Die ist ja dann in den Born Film, zumindest im ersten, im zweiten, weiß ich gar nicht mehr, ist sie dann ja auch aufgetreten. Aber ich habe dann irgendwie, denke ich, bei Lola Rent dann auch an das Experiment immer gleich. Die sind in meinem Kopf dann verbunden. Weil es deutsch ist, weil es international deutsch bekannt oder wegen Moritz Bleibtreu, ich weiß es nicht.
Guckt euch nicht das US-Remake von Das Experiment an, das ist ganz, ganz furchtbar.
Ja, oh, das ist mit dem Dings, ne, mit dem, wie heißt der?
Mit Adrian Brody und Forrest Whitaker und die haben überhaupt nicht verstanden, worum es in dem Experiment geht. Das ist ein ganz grauenhafter Film.
Wusstet ihr, dass das Experiment auch getürkt war? Also das hat nie so stattgefunden. Also das war von dem, der das Experiment geleitet hat, der hat das beeinflusst.
Inwieweit beeinflusst? Also, dass das natürlich nicht 1:1 so abgelaufen ist, habe ich mir schon fast gedacht.
Der hat es beeinflusst. Also, da kann ich das Buch im Grunde gut empfehlen. Das ist ein Buch, das heutzutage auch ganz gut tut, weil es eben darum geht, dass die Menschen eigentlich im Grunde gut sind und besser als man denkt. Zum Beispiel, dass man, wenn jetzt ein Flugzeugunglück wäre, dass alle sich selber retten und alle über alle anderen drüber trampeln würden. Das ist nicht so. In den meisten Fällen ist es so, dass alle sich eher umeinander kümmern, nur als Beispiel. Und da geht es eben auch darum, dass dieses Experiment, dass das eben getürkt war. Also dass er zum Beispiel diesen einen Hauptwächter, der hat dann später ausgesagt, ja, ich sollte mich so verhalten, ich wusste, dass ich Wächter bin. Also ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, aber da sind Beispiele in dem Buch, woran eben man sieht, dass die einen beeinflusst wurden, dann wurden Dinge als schlimmer dargestellt, als sie eigentlich waren. Und da sind auch so Beispiele drin, wie es Herr der Fliegen zum Beispiel, es gab was, wo wirklich Jungs auf einer Insel gelandet sind und das ist eben super happy geendet und nicht so schlimm wie im fiktiven Herr der Fliegen. Von daher kleiner Einschub am Rande und auch eine große Empfehlung für das Buch. Im Grunde gut, was auch zur Zeit, wo man sowieso denkt, dass die Welt zugrunde geht, tut einem dieses Buch ein bisschen gut, weil es eben so ein bisschen an die Hoffnung an die Menschheit zurückgibt.
Ich würde aber beim Experiment tatsächlich, wir schweifen jetzt ein bisschen ab, aber tatsächlich geht es ja vor allem im Experiment und auch in ähnlichen Experimenten vor allem darum, wie Menschen so unter sozialem Druck agieren. Mhm. Ne? Deswegen würde ich das, glaube ich, noch ein bisschen unterschiedlich sehen zwischen so Situationen im Überlebenskampf.
Ach so, dann okay, Milford-Experiment, wo Leute halt gesagt haben, okay, hier, wenn dir jemand sagt, du sollst jemandem Stromstöße geben, dann machst du das.
Zum Beispiel, genau.
Das ist auch in dem Buch. Wird da auch drüber gesprochen, dass das nicht ganz so stattgefunden hat, wie behauptet.
Hm. Ich habe es mal aufgeschrieben. Ein gutes Buch ist immer gut. Aber das war eine tolle Überleitung. Ja, weil der Film tatsächlich halt international echt Beachtung gefunden hat. Und das haben nicht viele deutsche Filme bisher geschafft. Der hat ordentlich Preise kassiert, wurde aber ja leider nicht als fremdsprachiger Oscar-Kandidat nominiert. Sie hatten es gehofft. Was meint ihr? Hätte er es verdient?
Johannes?
Ich habe überhaupt nicht, also, da müssen wir.
Du hast ja zugehört, oder?
Wo sind wir? Was ist hier los? Warum sitze ich hier und renne nicht gerade? Also, ich habe keine Ahnung über das Filmjahr 1989.
Ich kann dir sagen, wer im Filmjahr 89 war: Titanic, der Abräumer.
Aha. Ja, das Schöne ist, kann ich natürlich auch nichts zu sagen, weil Titanic habe ich nicht gesehen. Ich habe gerade aber nachgeguckt, Truman Show war auch 98, den finde ich sehr, sehr gut.
Ja, es war 98, war eben geil. Also war auch ein geiles Kino, ja. Aber also ich fange mal an. Also von mir aus hätten sie es schon verdient. Zumindestens von der, also Kamera, ich fand jetzt nichts irgendwie schlecht und als Aushängeschild, um zu zeigen, ey, wir können auch was anderes als nur euch schlechte Laune rübersenden, wäre das ein toller Beitrag gewesen. Also es hat gewonnen, Charakter von Mick van Diem, sagt mir nichts, kenne ich nicht, habe ich nicht gesehen. Der hat zumindest als fremdsprachiger Film damals den Oscar geholt. Aber ich hätte es, also eine Nominierung wäre auf jeden Fall schon mal drin gewesen, finde ich.
Ja, ich fand auch, also bei aller Kritik, die ich hier reinwerfe und ich finde die auch valide, weil es eben um das Thema Zeit geht, ich hatte so viel Spaß mit dem Film. Ich fand den so geil wieder, sei es durch die Musik oder eben durch diese inszenatorischen Ideen. Ich hätte dem das auf jeden Fall gegönnt. Auch was du sagtest, Sven, um mal zu zeigen, dass wir nicht nur mit traurigen Nazi-Geschichten irgendwie was Cooles abliefern können. Das hätte ich ziemlich cool gefunden. Aber es ist ja zum Glück, hat er dann trotzdem noch Fame bekommen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, bevor wir noch so ein bisschen zum Thema Zeitreisen kommen, hätte ich noch, ist es für euch ein Kinotipp oder ein Couch-Erdnussflip?
Also wenn der schon mal im Kino läuft, ich weiß jetzt nicht, wie die Qualität ist, weil wir haben ja zwischendrin so Camcorder-Einstellungen, die sehen schon auch auf dem Fernseher ziemlich wild aus von der Qualität her. Aber also diese Action und den Sound dann nochmal im Kino mitzunehmen, das ist bestimmt geil.
Ja, würde ich auch sagen. Ich finde auch, also zum Teil, also diese Camcorder-Aussagen sehen wirklich furchtbar aus. Das muss im Kino wahrscheinlich ja noch schlimmer aussehen. Ich bin auch nicht restlos begeistert, aber ich glaube schon, dass der im Kino durch diese Immersion viel mehr funktioniert und hoffentlich dann auch, ne, manche Kinos machen ja Filme zu leise. Das ist nicht gut, Leute. Kinofilm muss laut sein, das muss ballern. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es dann nochmal deutlich besser wirkt. Vorausgesetzt, man findet diesen Track, der immer leicht variiert wird, nicht ganz grässlich. Dann ist es vielleicht nicht der Film für euch.
Ja, also gut, ich meine, die bringen den auch nochmal in restaurierter Fassung, aber diese Camcorder-Aufnahme und auch diese Found Footage, würde man ja heute sagen, das wird ja auch nicht dadurch besser und soll es ja auch nicht. Das soll ja schon noch einen gewissen Flair haben. Aber ja, ich denke auch so mit richtig Sound bin ich echt am Überlegen, ob ich mir den nochmal im Kino angucken sollte. Er hat mir einfach im Fernsehen nochmal jetzt wirklich sau viel Spaß gemacht. Klar, er hat seine Fehler, aber ich konnte auch schön drüber hinweg gucken und die stören mich jetzt auch nicht so krass. Wahrscheinlich werde ich dann im Kino aufstehen und sagen, das kann nicht sein, dass er den Mantel jetzt schon anhat. Schlocker hat gesagt, das geht nicht. Nein, aber das wäre, glaube ich, ja, richtig. Und dann sagen die raus. Aber ja, muss jeder selber wissen. Aber es ist auf keinen Fall jetzt was, wo man sich seine Zeit mit verschwenden würde im Kino. Sondern das ist, glaube ich, auch für die Jugend von heute wäre das auch mal ein netter Blick. Ja, okay, dann hätten wir das schon mal abgehakt. Dann sag mal Zeitreisefilme, die euch einfallen, die ihr empfehlen könnt oder die ihr nicht empfehlen könnt. Und wenn euch gar nichts einfällt, dann gebt das Wort einfach weiter. Schlocker, schieß los.
Täglich grüßt das Murmeltier.
Hab ich auch, ja.
Ja, okay, das ist ja wahrscheinlich der bekannteste. Der ist gut, den kann man immer wieder gucken, obwohl ich ihn schon länger nicht mehr gesehen habe. Aber ich hoffe, der funktioniert noch. Und welchen Film ich letztens gesehen habe, aber den darf Johannes nennen, weil der mir schon erzählt hat, dass er den so richtig gut fand. Deswegen gebe ich es gleich an Johannes weiter. Ich glaube, du weißt, welches ich meine. Der mit dem Schiff.
Genau, ich weiß, was du meinst. Du meinst Triangle. Das ist ein großartiger Psycho-Thriller-Horrorfilm, der halt auch, ja, es ist kein Spoiler, aber es ist ein Spoiler, also es ist halt auch ein Zeitschleifenfilm, der das sehr, sehr schön macht. Man merkt, das ist irgendwie schon so ein Low-Budget-Ding, aber ganz, ganz großartig. Es war einer der Filme, wo ich mich unglaublich drauf gefreut habe. Der ist, ich weiß gar nicht, wann ist der erschienen? 2009 war es, der erschienen. Und ich war unglaublich hyped drauf, hatte den Trailer x-mal gesehen und dann kam irgendwann die Disc und dann habe ich mich riesig darüber gefreut und war ultra begeistert davon. Schaut ihn euch an.
Ja, also ich habe auch Murmeltiertag, ich habe Triangle und ich habe natürlich den Butterfly-Effekt mit Ashton Kutcher.
Ja. Den fand ich geil als Teenie, den hatte ich auch auf DVD.
Der ist auch richtig mies. Und fies und ich habe den auch schon lange nimmer gesehen.
Der ist, glaube ich, nicht mehr so gut. Es gibt auch ein alternatives Ende, das richtig bescheuert ist. Okay. Ganz dumm. Ja, auf der DVD kann man sich das bei den Extras angucken.
Ich müsste mal gucken. Ich habe mir mal rausgelegt. Die Frage ist, wann ich dazu komme. Aber den habe ich auch schon lange nimmer. Aber als ich den das erste Mal oder die ersten zwei Mal gesehen habe, war ich wirklich da geguckt und dachte, okay, das ist keine Komödie. Das ist ja richtig bitter. Ach du Scheiße, was passiert denn jetzt? Also der hat mich echt gefesselt. Aber ja, ich müsste nochmal gucken.
Was noch super funny ist, Happy Death Day fand ich ganz lustig.
Oh, das ja, halt, stimmt.
Ne, also quasi ein Slasher. Palm Springs ist eine romantische Komödie.
Oh, stimmt. Ja, der ist toll. Ist.
Und sehr zu empfehlen, Beyond the Infinite Two Minutes und River. Das sind zwei japanische Filme, die beide eigentlich genau das gleiche Konzept haben. Es geht nämlich immer um 2 Minuten. Und es ist absurd, was man in 2 Minuten alles machen kann. Also da wird wirklich, also die, finde ich, das sind wirklich ganz, ganz großartige Zeitschleiffilme, die das absurd nutzen und da Comedy-Timing haben und da wirklich viel aus den unterschiedlichen Läufen rausholen.
Ja, stimmt. Beyond the Infinite Two Minutes, den habe ich so gefeiert. Das war, glaube ich, mein Film 2023. Und Palm Springs ist ja mit Andy Samberg. Der ist auch ziemlich toll. Das ist eine Zeitschleifenkomödie, wie du gesagt hast. Toll, dass du die genannt hast. Ja, die sind super. Die sind auch großartig.
Hm. Okay. Sag mir, Beyond Two Minutes, ist das mit dem Monster?
Nein, der ist auch nicht lang, Beyond the Infinite Two Minutes. Den gab es damals auf Prime und auch Palm Springs gab es auf Prime. Und wie Johannes gesagt hat, du siehst einfach einen Typ, der geht oben in seine Wohnung, guckt auf seinen Computermonitor und sieht dann unten sich selbst, der ihm erklärt, du, ich bin du in 2 Minuten.
Ah,
und das
okay,
Geile ist, dass der Film ohne sichtbare Schnitte ist. Also der erzählt dieses 2-Minuten-Spring-Time-Loop-Ding ohne Schnitte. Also das ist richtig, richtig spaßig, der Film.
Stimmt, davon habe ich gelesen. Gesehen nicht, aber gelesen. Stimmt, aber ich habe...
Action-Fans kann man noch Edge of Tomorrow mit Tom Cruise und Boss-Level Frank Grillo angucken.
Wobei Boss-Level da der Schluss scheiße ist. Der Rest ist geil, aber
der ist auch nicht so der Hammer.
Den kenne ich gar nicht.
Der ist super witzig.
Okay,
also ich habe viel gelacht.
Aber einer der besseren Filme von Joe Carnahan, der auch anderes gedreht hat.
Ja.
Okay. Ja, und Edge of Tomorrow ist ja auch, kann man ja auch machen. Da gibt es ja jetzt, kommt ein zweiter Teil jetzt, ne?
Ich hoff's. Aber er hat jetzt erstmal irgendwas gesagt, der will jetzt Maverick bringen. Maverick 3.
Maverick 3?
Ja.
Welcher also, Maverick?
Also dann Top Gun 3 praktisch.
Ach so, okay.
Und dann wäre es Maverick 2, wenn man so.
Ja, eben, weil Maverick, der mit Mel Gibson, da würde ich denken, what?
Nein.
Da hab ich verpasst? Ja, okay,
alles klar. Nein. Aber ich bin, ja, auf Edge of Tomorrow 2 hätte ich auch Bock, weil ich finde den auch sehr unterschätzt und der macht richtig viel Spaß. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. So, hättet ihr noch irgendwas zu Lola Rent? Habe ich irgendwas vergessen? Wollt ihr noch auf irgendwas zu sprechen kommen? Sonst würde ich nämlich fast schon zum Ende kommen.
Ich möchte jetzt eigentlich ein Bild von Schlogger haben mit dieser Friese.
Ja, kann ich dir zukommen lassen.
Okay, dann welche drei Filme, egal von welchem Verleih jetzt, würdet ihr euch in der Best-of-Cinema-Reihe wünschen?
Welche Locker. Drei Filme?
Ja.
Welche haben wir die Auswahl?
Alles, was du willst. Was Wie? Würdest du persönlich, wenn du sagst, ich darf die Best-of-Cinema-Reihe jetzt drei Teile lang bestimmen, was für Filme würdest du nehmen, wo du sagst, das muss ich unbedingt im Kino sehen, das muss ich wieder im Kino sehen und es wurscht egal, ob das jetzt Schwarz-Weiß, Buster Keaton oder sonst was ist.
Boah, das ist schwierig, weil man hat es ja schon bei den ganzen Auswahlen von Johannes dann gesehen. Ich kenne ganz viele Filme, aber ich kann mich an null Filme erinnern, immer wenn ich so eine Frage gestellt bekomme. Mir fällt dann ein, ich glaube einfach, ich hätte Bock, Dogma nochmal zu sehen. Ich weiß nicht, ob der gut gealtert ist, aber irgendwie fände ich den, glaube ich, ganz witzig. Dann Ace Ventura, weil ich den gerne mag. Und ich glaube, Whiplash fände ich richtig geil nochmal im Kino. Weil der ja so, da bist du ja so krass auf angespannt die ganze Zeit. Und den dann nochmal im Kino mit lautem Sound, fände ich richtig geil. Also mein Hauptpick ist Whiplash, bitte.
Okay.
Boah, super schwierige Frage. Ich bin auch gerade mal überlegen. Also ich würde, glaube ich, Wreck gern im Kino sehen. Das ist ja dieser spanische Zombie-Found-Footage-Horrorfilm. Und ich glaube, der ballert im Kino so richtig krass. Also ich finde den, ich habe den nur zu Hause gesehen. Und das war schon immer ein intensives Erlebnis. Also ich glaube, das im Kino zu sehen, ist noch schlimmer im positiven Sinne. Ihr wisst, was ich meine. Dann hat überlegen. Ich weiß, ich glaube, der erste FSK 16 Film, den ich im Kino geguckt habe, war Sweeney Todd und den fand ich damals beeindruckend. Den würde ich vielleicht gerne nochmal im Kino gucken.
Den fand ich so scheiße.
Was? Den habe ich, ich habe den garantiert mindestens 10-mal geguckt.
Ich habe den nur einmal gesehen und fand ihn richtig übel, weil ich dachte, der hat alles, was mir gefällt und dann fand ich den richtig dumm.
Ich kann die Songs, glaube ich, zum Teil mitsingen, weil ich das so häufig geguckt habe. Und ansonsten, ich bin gerade überlegen, was kann man denn nochmal vielleicht mal geiles. Ich bin riesiger Fan, habe ich erst nachträglich für mich entdeckt, Valerian, den von Luc Besson. Der ist so großartig, den habe ich, glaube ich, irgendwann, letztes oder vorletztes Jahr, habe ich den, glaube ich, in einer Woche 3-mal geguckt. Und ich möchte gerne im Kino sehen.
Oh Gott. Okay. Geschmäcker sind verschieden.
Nee, also du stellst die Frage jedes Mal, oder?
Ich stelle die Frage jedes Mal, ja.
Okay, ja.
Wir waren top vorbereitet. Ja.
Ihr wart schneller als alle anderen. Und ich muss mir aber auch sagen, ich habe mir es diesmal schon vorab aufgeschrieben. Das letzte Mal habe ich, oder das vorletzte Mal, glaube ich, auch echt schwer nachdenken müssen, was ich schon alles genannt habe und was nicht. Und was ich vielleicht doch nochmal im Kino gucken gerne würde. Aber ja, das ist gar nicht so einfach. Und dieses Mal, ich hoffe, ich habe sie jetzt nicht schon genannt, habe ich mir einmal das Boot rausgesucht, weil wir ja beim deutschen Film sind, dachte ich, da muss auch ein deutscher Film diesmal dazu. Ich war im Originalboot, also ich hoffe, ich weiß nicht genau, ob es das Original war, sie haben es zumindest hingeschrieben, im Moviepark gewesen. Das ist aber auch schon, das war auch irgendwann
in den
90ern.
Ich dachte, das Original steht in Babelsberg.
Weiß ich jetzt nicht.
Da behaupten sie es zumindest auch, dass es das Original ist.
Okay,
ich würde jetzt gerne einen dritten Ort nennen können, wo es angeblich steht, aber kann ich leider
bei
nicht.
Bei mir zu Hause. Ja.
Genau. Ich wohne in dem Boot, Leute.
Okay, verzeiht.
Nee, also ich mache jeden Morgen mit dem Soundtrack auf.
Im Moviepark haben sie halt die Nachbildung gehabt und wenn du da mal durchgehst, das ist halt schon übel eng. Und nicht so wie es heutzutage, oder wenn du dir halt, was weiß ich, hier Jagd auf Roter Oktober oder sowas anguckst, wo du denkst, naja gut, da kannst du ja auch noch mit einem Servicewagen durchfahren. Aber da halt damals nicht so und das fand ich mega krass und ich mag halt das Boot. Also ich habe den auch schon lange nicht mehr gesehen, aber das ist, wenn ich mal Bock drauf habe, dann habe ich da auch echt meinen Spaß bei. Und deswegen dachte ich, ey, der muss jetzt auch mal auf die Liste. Und dann habe ich mir zwei No-Brain-Actioner aufgeschrieben, die ich zwar auch im Kino gesehen habe, aber die ich gerne wieder im Kino sehen würde. Und zwar Con Air in der Extended und natürlich The Rock.
Wirklich? Okay.
The Rock habe ich erst letztes Jahr nachgeholt und ich hasse ja Michael Bay, aber The Rock ist ultimativ geil.
Echt? Ich kenne den noch gar nicht.
Fand ich richtig groß. Heppert. Also in dem Film haben alle so dicke Eier, es ist absurd.
Geil, so geil Machismo dann auch die ganze Zeit.
Ja, aber so richtig.
Aber 100%, ja. Und zwar, aber da ist halt alles dabei. Und das hast du halt heutzutage auch nimmer so.
Oh, aber apropos Machismo, ja. The Thing nochmal im Kino ist, glaube ich, auch geil.
Oh ja. Ja.
Wenn man da nicht so zu krass die Effekte dann kaputt gemacht sieht.
Glaube ich nicht, weil, also ich weiß es jetzt nicht, wie es auf ganz groß ist. Also ich habe mir mal auf dem Beamer angeguckt und in der Blu-ray-Fassung und ja, du siehst ein paar Sachen, wo du denkst, okay, das sieht jetzt nicht ganz so echt aus, aber ich fand jetzt nicht, dass der schlecht gealtert wäre. Aber ich weiß halt nicht, wie es im Kino ist.
Ja, und hier, was wir auch gerade bei Schocker mit Schlocker besprochen haben, The Blob, oder Blob, der macht auch ziemlich Spaß. Ja. Ich glaube, der ist sehr unterhaltsam im Kino. Das ist ja eigentlich fast lustig, was lustige Horror und gleichzeitig Action und eigentlich auch ziemlich schlimm.
Ja, stimmt. Also Tanz der Teufel 2 habe ich bei uns im Retro-Kino noch gesehen, bevor die zugemacht haben. Und das war auch ein Mega-Ereignis. Und hätten die da Psychologen mit reingesetzt, die hätten, glaube ich, das ganze Kino mitgenommen und hätten die Leute nie wieder rausgelassen. Okay. Weil wie die da abgegangen sind und gefeiert haben und die wirklich das, geil und und hast du nur gedacht, okay, ich meine, ich find's auch geil, aber ich häng's jetzt nicht so krass raus wie ihr. Aber gut.
Das stimmt nicht mit euch.
Ihr seid doch krank. Nee, also ja, es ist immer schwer, wirklich was zu finden. Ich stehe als auch mal vorm Regal und guck durch und denke, was würde ich noch gerne im Kino sehen, Habe ich das schon? Das ist echt nicht leicht. Aber gut, ich würde sagen, also von meiner Seite aus, wär's das gewesen für heute.
Ja.
Habt ihr noch was? Wollt ihr noch was? Gibt's noch irgendwas? Eure letzte Chance, bevor ich sage, es kommt zur Verabschiedung.
Ich bin zufrieden. Können wir so lassen.
Das ist gut.
Ja, wir müssen zum Schluss kommen. Wir müssen jetzt alle losrennen.
Ja, die Uhr tickt.
TikTok. Okay, dann bedanke ich mich vielen herzlich. Jetzt wird's kritisch. Okay, es ist 22:30. Ich möchte mich bei euch bedanken, meine Gäste, Gästinnen und natürlich die Zuhörer und Zuhörerinnen. Im Juni geht's weiter und da muss ich mir Der letzte Kaiser angucken, den ich auch, glaube ich, das erste Mal irgendwann Mitte 90 gesehen habe. Und als Gorbauer und Gewaltfetischist, da schon ein bisschen meine Probleme hatte. Also ihr dürft bestimmt euren Spaß haben. Ich sag jetzt schon mal tschö, dann dürfen die beiden Gäste sich verabschieden und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss, danke schön, dass ich dabei sein durfte und den Film nochmal gucken konnte. Sehr geil. Ich hoffe, ihr guckt ihn euch im Kino an.
Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Ciao.